würde sagen, das lässt einen erkennen, dass die Dinge, die wir gemeinsam haben, wichtiger sind als die, die uns trennen.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff.
Herzlich willkommen, ihr lieben Menschen. Es ist wieder Freitag. Die neue Folge von Get Happy ist da und ich verspreche euch, das wird ein abenteuerlicher Trip. Wir sprechen in diesem Podcast so oft in Nebensätzen über das Universum. Ich finde, es ist mehr als überfällig, endlich mal einen Menschen zu Wort kommen zu lassen, der näher dran war, als wir es vermutlich jemals sein werden. Ursprünglich kommt er aus Iserlohn im schönen Sauerland und hat in den 70ern in Köln Physik studiert. So fing alles an. Nach seiner Doktorarbeit über Neuronenstreuung verschlug es ihn auf Umwegen für viele Jahre nach Amerika. Als die damalige Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Luft- und Raumfahrt Mitte der 80er per Ausschreibung nach Astronauten sucht, zögert er nicht lang und schafft es nach zahlreichen, strengen und extrem komplizierten Auswahlverfahren neben 1800 Mitbewerbern unter die zwei Auserwählten, die in den Orbit geschickt werden. The rest is history, wie man so schön sagt. Astronaut im Herzen wird er sicher für immer bleiben. Mittlerweile ist er aber auch noch unter anderem Wissenschaftsjournalist und Moderator, Bestsellerautor und er hat seit 2003 den Lehrstuhl für Raumfahrt an der TU München inne. Sein neues Buch heißt Reiseziel Weltraum und ich freue mich sehr auf die kommende Stunde mit dem Wissenschaftsastronauten Professor Ulrich Walter. Herzlich willkommen.
Ich grüße alle Hörer von Antenne Bayern.
So schön, dass Sie da sind. Endlich, für mich wird wirklich ein Traum wahr. Endlich habe ich hier mal einen Experten sitzen, der sich wirklich mit dem Weltall und dem Universum auskennt. Haben Sie denn heute früh schon zum Himmel geschaut? Ist das so eine Tagesroutine für Sie oder ist der Himmel einfach da?
Nein, er ist bedeckt, da gibt's nicht viel zu sehen. ansonsten mit Gedanken, muss ich ehrlich sagen, bin ich da sehr oft oben, weil Raumfahrt etwas ist, was soll ich sagen? Die alten Griechen, es gab einen Kosmopoliten damals, der schon damals gesagt hat, dort ist unsere Zukunft, dort werden meine Gedanken immer sein. Mhm. Selbst Leonardo da Vinci hat das gesagt. Er hat gesagt, wer einmal das Fliegen erlebt hat, der wird mit seinen Augen immer himmelwärts schauen. Und das ist tatsächlich so, wenn man einmal diese große Freiheit, diese Möglichkeiten, die damit verbunden sind, verstanden hat, dann sind die Gedanken eigentlich immer dort. Man muss nicht deswegen hochschauen.
Mhm. Es ist im Herzen immer da.
Ja.
Ja. Ja, Sie schreiben auch darüber, dass das Universum oder diese Reisen ins All Sie auch als Menschen total verändert haben. Mhm. Und das ist vermutlich bis heute so.
Das hat sich nicht geändert. Mhm. Im Gegenteil, ich würde sagen, das hat sich sogar verstärkt. Mein Vorteil ist dreifach. Einmal war ich dort oben, ich weiß, wie es ist. Ich bin Wissenschaftler, das heißt, ich verstehe, wie es da oben zugeht und warum die Dinge so sind, wie sie sind und die sind ganz anders auf der Erde. Und das Dritte und mindestens genauso schön, ich bin Mensch. Mhm. Das bedeutet, ich kann die Dinge auch emotional so aufnehmen. Und verstehen Sie, diese drei Facetten zusammen ist das Tolle. Als normaler Mensch auf der Erde kennt man nur die emotionale Facette, man hat sich die Vorstellungen. Es ist wie Urlaub in Italien, muss man so zu verhören. Ne? Wenn irgendwie ein Freund von mir ist in Italien, erzählt, wie toll das war und das Essen. Mhm. Das bringt ja alles nichts, man muss dort gewesen sein. Ja? Und man muss vielleicht auch Italienisch sprechen, um zu verstehen, wie denn so die Kultur ist. Und wenn man diese verschiedenen Aspekte alle zusammenbringt, erst dann wird's ja richtig toll. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, darüber freue ich mich sehr. Ich finde es als Privileg, alle drei Seiten kennengelernt haben zu dürfen.
Mhm. Ich freue mich so sehr, dass Sie uns mitnehmen auf eine kleine Reise, genauso wie in Ihrem aktuellen Buch, das wie gesagt in der vergangenen Woche erschienen ist. Ich möchte so gerne ein bisschen mit Ihnen philosophieren und auch spekulieren über die Zukunft der Raumfahrt, auch was das Universum uns alles noch lehren kann in den nächsten Jahrzehnten, Jahren, Jahrhunderten. Ja. Aber ich würde natürlich auch wahnsinnig gerne mal in Ihre Geschichte erstmal einsteigen, weil viele, die vielleicht, die uns jetzt zuhören, die noch gar nicht kennen. Wenn Sie an den Ulrich Walter in den 70ern denken, der da in Köln Physik studiert hat, wollte der schon Astronaut werden?
Nee. Wissen Sie warum? Weil es damals in Deutschland noch keine Raumfahrt gab. Es gab die Amerikaner, es gab die Russen, die sind zum Mond geflogen, das fand ich fantastisch. Aber ich war Realist, mir war klar, das ist nie, wird nie in Deutschland stattfinden. Das wird immer Amerikaner und Russisch bleiben. Und dann Anfang der 80er Jahre begannen die Deutschen darüber nachzudenken. Dann gab es ja auch die ersten deutschen Astronauten, Ulf Merbold, wir erinnern uns. Ja, der ist dann zum ersten Mal geflogen, fand ich toll. Der war nämlich Wissenschaftler und hat Wissenschaft im Weltraum gemacht. Und ich bin ja auch Wissenschaftler, ich bin Physiker. Und dann auf einmal am 24. Dezember 1985, da hat sich mein Leben verändert. Ich saß vor der Tagesschau. Köpke, ich weiß, kennen Sie den noch? Das war der Nachrichtensprecher. Danke. Der hatte immer eine Fliege an. Das war sein Markenzeichen. Und die Frauen saßen wie Frauen. Wie gebannt davor. Auch schick angezogen, so hieß es, weil das der in ihrem Leben der wichtigste Mensch war. War immer toll gekleidet. Und der sprach die Nachrichten. Und an diesem 24. Dezember sagte er, nach der erfolgreichen D1-Mission, das war die erste wissenschaftliche Mission auf dem Shuttle, sucht der Bundesforschungsminister Riesenhuber neue Wissenschaftsastronauten. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie als Wissenschaftler sitzen da vor dem Fernsehen und Köpke sagt, Huber, Riesenhuber sucht Astronauten, die Wissenschaft im Weltraum machen. Ich meine, was machen Sie? Also mich hat das wirklich gefesselt. Ich bin am Abend in der Mitternachtsmette gegangen mit meiner Frau und mir ging dieser Köpke nicht aus dem Kopf. Und es war dann die Predigt, habe ich nichts von mitbekommen. Aber irgendwann drehe ich mich zu meiner Frau um, sie saß rechts neben mir und ich sage, Mäuschen, sage ich, was hältst du davon, wenn ich Astronaut werde? Und jetzt kommt es. Sie dreht sich zu mir um, schaut mich nicht lange an und sagt zu mir, du, sagte, ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Und das war der Startschuss zu einer neuen Phase meines Lebens. Danach habe ich mich beworben beim Riesenhuber direkt, so hat ja der Köpke gesagt. Ich habe Riesenhuber einen Brief geschrieben. Herr Riesenhuber, bin Wissenschaftler, würde gerne fliegen. Was halten Sie davon? So habe ich natürlich nicht geschrieben, bisschen salopp. Und dann kam die Challenger-Katastrophe und das änderte wieder alles.
Die Bilder habe ich tatsächlich auch noch. Natürlich ganz weit hinten in der Erinnerung.
Schon lange, vor allem 1986.
Ja, ich erinnere mich interessanterweise vor allem an die Fotos, die damals im Stern abgedruckt waren. Von der, da war eine Lehrerin mit an Bord.
So,
ne?
Ist es, ja. Ja, das war die erste Weltraumtouristin sozusagen, wenn man das so sagen kann. Die erste Lehrerin. Und danach hat die NASA nie mehr so eine Privatperson zugelassen. Nämlich genau aus dem Grunde, ja.
Und trotzdem sind Sie Ihren Weg gegangen, trotz diesem Dämpfer, sage ich jetzt mal?
Ja, das hört sich so jetzt ein bisschen einfach an. Die Sache war viel komplizierter.
Das glaube ich. Ich war schon gestaunt, als ich gelesen habe, dass Ihre Ausbildung allein damals 400.000 war.
Das war so. Ich hatte mich beworben im Dezember 85. Am 26. Januar 86 war die Explosion. Meine Frau rief mich, sie war aus dem Häuschen. Sie rief mich an, hast du das im Fernsehen gesehen? Ich saß gerade im Büro. Ich sage, nein. Sagt sie, schau bitte das Fernsehen. Und dann sah ich eben diese explodierte Rakete. Und damit war klar, das ist das Ende meiner Träume. Und dann habe ich einen Monat gewartet und dann sagte die NASA, wir werden das Programm erstmal unterbrechen. Die Frage war, halte ich meine Bewerbung aufrecht? Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, man muss wissen, als Astronaut ist es nicht so wichtig, welche Entscheidung ich fälle, denn wenn ich sterbe, ist es sozusagen für mich nicht mehr relevant, sondern es sind die Kinder und die Familie, die drunter zu leiden. Also war mir immer klar, die Familie muss entscheiden. Und deswegen hatte ich ja meine Frau zur Mitternachtsmitte gefragt, was hältst du davon? Und nur wenn sie ja gesagt hätte, habe ich mich beworben. Sie hat nicht nein gesagt, ein sehr wichtiger Punkt. Und damals habe ich mich mit ihr, das war so im Februar 86, unterhalten, habe gesagt, du, ich glaube, wir machen Folgendes, wir lassen das erstmal ruhen und in 1 bis 2 Monaten reden wir nochmal zusammen und dann werden wir beide zusammen entscheiden, ob ich die Bewerbung aufrechterhalten lasse. Und genau das haben wir gemacht und dann stellte sich heraus, was der Grund war und dann haben wir uns tatsächlich nochmal 2 Monate später getroffen und dann habe ich ihr versucht klarzumachen, dass dieses Problem sicherlich nicht nochmal auftauchen wird. Das ist natürlich ein sehr rationales Argument. Frauen denken da eher ein bisschen emotional. Aber jetzt kommt der zweite wichtige Moment. Meine Frau hat sich davon überzeugen lassen und sie hat gesagt, okay, zwar sehr ungern, aber mach weiter. Und dann ungefähr ein Dreivierteljahr später haben die Amerikaner weitergemacht, dann haben die Deutschen weitergemacht und dann hat erst wirklich die Auswahl stattgefunden. Sie sehen also, es stand auf der Kippe.
Naja, der Weg auf den höchsten Berg ist ja meistens der herausforderndste und der steinigste. Und ich meine, unter die letzten 2 zu kommen, ich habe schon gesagt, es war ein sehr kompliziertes und sehr strenges Auswahlverfahren. Das ist ja schon auch nicht mal eben so auf der linken Pobacke, sage ich mal.
Ja, das ist allerdings wahr. Wir waren 1800 Bewerber. 5 wurden zunächst erstmal ausgewählt als deutsche Astronauten. 2 sind dann geflogen. Ja, das war sehr schwierig. Das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, es ging über ein Jahr, diese Auswahl. Es war voller Erfahrungen, sehr schwierig. Es war allerdings auch viel Glück dabei, wie so oft im Leben. Mhm. Wenn man so zurückblickt, ich hatte genau das richtige Alter. Zwischen 30 und 35 war vorgegeben. Ich war Physiker, also Wissenschaftler, flog gerne im Weltraum, bin schwindelfrei. Ich liebe es, Achterbahn zu fahren. Ich liebe es, Zentrifuge zu fahren. All das kam zusammen. Ja.
Sie waren körperlich fit.
Ich war körperlich fit. Es passte alles. Mhm. Und ja, das stimmt auch, ich bin fachlich sehr, sehr gut. Ich habe also viele Publikationen. Und das alles zusammen, das hat's dann wohl gemacht. Mhm. Und vielleicht noch was als Tipp für diejenigen, die sich in Zukunft als Astronauten bewerben. Man muss immer Plan B haben. Die Psychologen sind da ziemlich wählerisch. Also wenn sie merken, der Kerl vor mir will unbedingt Astronaut werden und würde alles in der Welt tun, das zu erreichen, wird nicht genommen.
Nein,
weil zu verbissen zu sein, ist nicht ein guter Astronaut. Man muss da lockerer rangehen. Man muss auch andere vorlassen können. Man muss nicht erwarten, dass man immer der Erste ist, sondern im Zweifelsfall andere vorlassen. Und man muss Plan B haben. Ich hatte Plan B. Ich habe gesagt, naja, wenn ich nicht gewählt werde, dann gehe ich eben in meine Uni und promoviere. Ich war promoviert, sondern mache meine Karriere an der Universität, so wie ich es sozusagen jetzt zum Schluss auch gemacht habe. Und das war dann vielleicht schon ausschlaggebend, dass man mich dann genommen hat.
Was sind denn die psychologischen Herausforderungen für einen Astronauten?
Ich glaube, es sind zwei Dinge. Um es mal allgemein zu sagen, ein ganz normaler Mensch zu sein. Mhm. Und das meine ich wirklich so. Also normal heißt, ich gebe ein Beispiel. Da kamen zum Beispiel viele Fragen, da wird man gefragt, trinken Sie Alkohol? Da steht dann, ja, täglich, 2-mal die Woche, 1-mal die Woche, nie, aus gesellschaftlichen Gründen, so also eine Reihe von Antworten. So, und jetzt, was antwortet man? Was ist die richtige Antwort? Mhm. Nun, man muss sich überlegen, was ist ein normaler Mensch in unserer Gesellschaft? Und ein normaler Mensch trinkt im gesellschaftlichen Rahmen abends oder auch mal in der Woche natürlich. Also ich trinke öfter mal ein Glas Wein. Das ist normal. Zu schreiben, ich trinke nie Alkohol, nicht gut. Mhm. Ich trinke täglich Alkohol, ist natürlich genauso wenig. Gut, ja. Normaler Mensch, er muss Freude am Leben haben. Er muss gerne im Team arbeiten können. Er muss mehrfach belastbar sein. Also wir haben zum Beispiel auf unserer Mission ungefähr immer 7 Aufgaben gleich gut durchführen müssen. Ist auch sehr wichtig, keine vernachlässigen. Deswegen muss man übrigens einen Flugschein machen, um diese Mehrfachbelastung auch wirklich zu zeigen. Ich glaube, das sind die wichtigsten und wirklich also psychologisch auch stabil zu sein, unter Stress und Druck in Ruhe zu arbeiten.
Mhm. Und dieses Gefühl von bevor wir aufs Gefühl eingehen, das würde ich fast in einem separaten Abschnitt machen, weil dieses Gefühl, da das erste Mal oben zu sein, da finden Sie natürlich die wunderbarsten Worte dafür. Aber das Gefühl zu haben, zumindest wirklich, auch wenn da Kollegen sind oder Kolleginnen, das Gefühl zu haben, wirklich so fern und weg zu sein von seinem Heimatplaneten, alleine in dieser in diesem Raum der ja wahren Unendlichkeit. Das ist ja ein Begriff, den können wir uns ja gar nicht vorstellen zu Lebzeiten. Ob wir es jemals verstehen, wir wissen es nicht.
Im wahrsten Sinne des
Wortes. Aber das muss man ja auch erstmal aushalten können, ne?
Um ehrlich zu sein, darauf wird man getestet. Ja, man wird irgendwo in der Wildnis ausgesetzt, man muss sich durchschlagen. Ja, das wird alles. Es gibt ja nichts, was die Jungs da nicht testen. Also wirklich psychologisch. Auf Klaustrophobie wird man getestet.
Klar.
Das heißt, es gibt so eine kleine Lederkapsel, die ist gerade mal 1,5 Meter lang. Da muss man sich dann in gebückter Haltung reinsetzen und dann wird man da reingelegt. Und das heißt, wir wissen nicht, wie lange sie da jetzt liegen bleiben. Genauso wird man irgendwo ausgesetzt, man muss sich durchschlagen. Ich habe mehrere Jahre in den USA gelebt, fernab meines Elternhauses. Das war schon wichtig. Man muss andere Kulturen kennenlernen. Es wird auch verlangt bei der Auswahl. Es wird verlangt, dass man mal im Ausland gewesen ist. Nicht nur immer hier in Deutschland hocken, immer den Mief riechen, den es hier gibt. Und die Deutschen sind schon sehr besonders, das muss man denen schon sagen. Ja. Also mal andere Kulturen kennenlernen, das hatte ich erlebt. Deswegen war das für mich überhaupt kein Problem. Mhm. Und wie gesagt, es wird alles getestet, auch am Körper. Es gibt keine Körperöffnung, die von irgendwelchen Medizinern nicht untersucht wurden.
Mhm. Jetzt sind Sie das erste Mal da oben. Sind Sie erstmal auf dem Weg nach da oben? Das kommt ja, das ist ja schon, ich meine, man kann das ja, ich stelle mir das ja nur vor, ja. Aber man kann das ja tausendmal testen und tausendmal durchspielen. Ja. Es bleibt ja am Ende doch nur Theorie.
Ja, so ist es. Die Realität ist immer noch beeindruckender als das, was man liest oder hört. Mhm. Ja, so ist es und so ist es auch beim Start. Wie soll ich Ihnen das erklären? Sie sitzen auf einem Vulkan. Mhm. Unter ihnen 2000 Tonnen Treibstoff. Aber nicht irgend so was, was sie hier irgendwo in der Tankstelle bekommen, sondern Wasserstoff, Sauerstoff, das Beste, was die Menschheit kennt. Hochexplosiv unter ihnen. Der Sicherheitsabstand, falls mal die Rakete explodieren sollte, ist 15 Kilometer, damit ja keine Trümmerstücke irgendwelche Menschen treffen. Und sie sitzen aber genau oben drauf. Ja? Und ich werde oft gefragt, was für ein Gefühl ist das dann beim Start? Nun ja, man sitzt eben auf
einem Vulkan.
So einem Vulkan, der im nächsten Augenblick losgeht. Und es ist schon sehr beeindruckend, weil wenn diese Antriebe zünden, entsteht eine Energie von etwa 10 Kernkraftwerken gleichzeitig. Das ist schon. Und das ganze Shuttle, die ganze Rakete wird so durchgeschüttelt und vibriert, dass es einem durch Mark und Bein geht. Und das ist eben das, was mir in Erinnerung bleibt. Man sitzt dort oben und merkt, dass man diesen Mächten ausgesetzt ist. Man ist angeschnellt. Man weiß, du hast überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Du musst jetzt einfach nur da sitzen, abwarten. Und dann kommt was sehr Interessantes, fand ich. Diese Situation hatte ich noch nie. Man saugt so richtig sozusagen alles in sich auf. Kannst du das verstehen? Es ist ja nur noch, man denkt ja nicht mehr nach, sondern man spürt etwas, was man nie erlebt hat, saugt das in sich auf und nach ungefähr 5 Minuten ist alles vorbei, da ist man nicht im Weltraum. Und wenn man oben sagt mal, oh, das war jetzt aber gefährlich, ja, dann wacht man sozusagen eigentlich erst auf, ist froh, dass alles gut gegangen ist und dann erst geht das Leben sozusagen normal weiter, obwohl das auch nicht stimmt, man ist ja der Schwerelosigkeit. Aber diese außergewöhnliche Situation, der man ausgeliefert ist, ohnmächtig ausgeliefert ist, die ist vorbei. Und das, komischerweise, das bleibt ewig hängen. Diese Ausnahmesituation, die auf einen einströmt, der man ausgeliefert ist, das bleibt ewig bei mir eingebrannt.
Ich kann mir vorstellen, dass es fürs Gehirn auch sehr schwer zu verarbeiten ist. Vielleicht deswegen, oder?
Was bedeutet verarbeiten? Verarbeiten? Ich sauge ja nur auf. Ich verarbeite nicht. Ich speichere ab, um sozusagen, ich möchte mal sagen, archaisch gesehen, um beim nächsten Mal, wenn sowas passiert, dann irgendwie sich darauf vorbereiten zu können. Aber das ist ja nie passiert. Aber man sagt, es wird abgespeichert und zwar so tief, ich würde mal sagen, im Kleinhirn, dass das ewig eingebaut. Nein, ich würde nicht sagen, ich hatte Angst. Es gibt keine Zeit zum Nachdenken und Angst zu haben. So, ja, das ist das Richtige. Es gibt keine Zeit darüber, Angst zu haben. Erst wenn Sie hinterher erwachen, da oben sind, dann sagen Sie sich, das war aber gefährlich. Ja, und dann reflektieren Sie im Nachhinein darüber. Und ich weiß von Kollegen, das geht allen so. Aber es ist, kann ich Ihnen sagen, äußerst beeindruckend.
Es klingt irgendwie, ich hätte gerade so Albert Einstein irgendwie im Kopf.
Ja.
Nicht, dass ich seine Arbeit jemals verstanden hätte, aber er hat natürlich viele schlaue Sachen gesagt, die ich auch gut nachvollziehen kann. Aber mir kam gerade so in den Sinn, wirklich eigentlich losgelöst von Raum und Zeit. Im wahrsten Sinne des Wortes?
Ja, man ist außerhalb von Raum und Zeit, würde ich sagen.
Wow.
Ja.
Wow.
Ja, weil Zeit vergeht nicht mehr. Man ist außerhalb jeglicher Situation im Leben. Man steht außerhalb. Was soll ich Ihnen sagen? Ob es 5 oder 10 oder 15 Minuten ist, man kann es hinterher nicht mehr unterscheiden.
Sie fliegen mit Höchstgeschwindigkeit 5G. So nennt sich das? Wie kann ich mir das vorstellen?
G ist das Maß für eine Beschleunigung.
Ah, okay.
Das heißt also, man wird mit 5-facher Erdschwere in den Sitz gedrückt beim Start. Tatsächlich ist das bei einer Rakete der Fall. Also ich beschreibe es in meinem Buch. Bei einer Rakete sind es 5G. Bei mir am Shuttle waren es nur 3G, ist aber auch schon ganz gut. Wenn man das mit einem Porsche vergleicht, der vielleicht ein bis anderthalb G, und zwar immer gemeint zusätzlich zur normalen Erdschwere hinzukommt. Also 3G ist auch schon ganz gut. Da kriegt man schon mal, wenn man nicht aufpasst, ein Blackout ab 5, auch schon mal bewusstlos. Aber das, wissen Sie, das ist nicht so schlimm. Das trainiert man vorher in Zentrifugen. Und man, es gibt Maßnahmen. Also man kann so Muskeltraining machen, um das zu verhindern. Also man trainiert sowas vorher. Und deswegen ist es nur beeindruckend, nicht erschreckend. Oder um es mal anders zu formulieren, ich werde oft gefragt, Herr Walter, hatten Sie keine Angst, als Sie da hochflogen? Die Antwort lautet nein. Aus zwei Gründen, man hat keine Zeit, um Angst zu haben, das habe ich gerade beschrieben, aber weil man eben sehr viel für diese Situation trainiert, man also vorher schon ungefähr weiß, was auf einen zukommt, das nimmt einem die Angst. Man hat nur noch Sorge. Man weiß, und das sagt einem die NASA, jeder 200. Flug kann daneben gehen, man soll tödlich sein. Dies wissend hat man eine große Sorge, aber keine Angst mehr. Und das ist der Grund, warum die NASA so regelmäßig sowas trainiert, um einem die Angst zu nehmen. Denn Angst lähmt. Wenn ich Angst habe, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wenn ich Sorge habe, bin ich hoch angespannt und weiß genau, was ich zu tun habe. Und das ist der entscheidende Unterschied.
Das passt ganz wunderbar, weil im Juni mache ich hier eine kleine Sonderserie zum Thema Angst, weil das natürlich gerade ein Gefühl ist, das viele Menschen nach den letzten drei Jahren sehr im
Griff
hat.
Das Beste an der Angst, und das Psychologische ist extrem wichtig, mentales Training hilft gegen Angst. Und das habe ich in meinem Leben gelernt. Also nehmen wir an, ich habe irgendwo ein Vorstellungsgespräch und das lehre ich meinen Studenten heute. Einfach mal eine Stunde Zeit nehmen, zu Hause, Tür zu, einfach nur sich auf den Stuhl setzen, Augen zu, und das haben wir übrigens auch trainiert mit psychologischen Trainern, Augen zu, sich in die Situation hineinvernetzen. Wie sieht so eine Befragung aus? Ja, und sich dann vorstellen, was könnte mir der Gegenüber mir für Fragen stellen? Und sich dann vorher schon mal überlegen, was würde ich darauf antworten? Selbst wenn mir diese Fragen nicht gestellt werden, ich bin innerlich vorbereitet. Das nimmt mir die Angst, sondern ich habe nur die Sorge, dass mal die eine oder andere Frage dabei sein könnte, auf die ich nicht vorbereitet bin. Aber das ist nicht mehr so wichtig. Ich habe keine Angst mehr.
Ja, ich meine, das Instrument der Visualisierung und die Suggestibilität unseres Gehirns kann man sich ja auch total gut zunutze machen.
Ja,
ne?
Das ist wahr.
Ja, ja. Vor ein paar Jahren ging ein Video vom Alexander Gerst um die Welt. Es gab ja leider bei Ihnen damals noch kein Social Media, wo Sie tolle Facebook-Videos hätten machen können oder Instagram oder was. Aber das Video ging sehr viral, weil das auch sehr berührend war. Er hat den Planeten, auf dem wir leben, aus der Metaebene und höher geht's ja nicht, so wunderbar beschrieben. Als Sie Ihren Heimatort das erste Mal von so weit weg betrachten durften, als Sie das alles gespürt haben, was ging da vor in Ihnen?
Zunächst erstmal ist dieser Blick auf die Erde das für einen wohl Wichtigste, was man im Augenblick vor sich hat. Ich kann mich erinnern, als der Matthias Maurer, der ja auch vor zwei Jahren geflogen ist, der ist auf die Raumstation gekommen und in dem Augenblick, wo er aus dieser Luke kam, aus dieser Crew Dragon, war er auf einmal verschwunden. Weg, aus der Kamera, war nicht da, keine Begrüßung, nichts, einfach weg. Und nach 3 Minuten kam er wieder und da haben sie ihn gefragt, wo warst du, wir wollen hier eine Aufnahme von der Gruppe machen. Sagt er, ich habe das Wichtigste getan, was ich tun musste. Es gibt eine Cupola, eine Aussichtsplattform auf der Raumstation und da wollte ich unbedingt rausschauen. Wenn irgendwas passiert und ich muss sofort zurück zur Erde, das habe ich geschafft. Und genauso ging es mir auch. Und das machen eigentlich alle Astronauten. Man versucht erstmal zum Fenster zu kommen und diesen Blick hinunter zu haben. Warum ist er so wichtig? Nun, zunächst erstmal ist der Abstand gar nicht so groß. Es sind ungefähr 350 bis 400 Kilometer. Aber dieser Abstand ist eigentlich perfekt, denn von dort oben sehe ich ringsrum von einem Kontinent zum anderen. Also ich habe einen großen Überblick. Ich sehe nicht die ganze Erdkugel, aber habe einen Überblick. Aber ich bin nah genug, um Details sehen zu können. Ich sehe jetzt zwar nicht mein eigenes Haus, aber ich sehe den Häuserblock, in dem ich wohne.
Wirklich?
Ja. Vorausgesetzt, ich habe scharfes Augenlicht. Also ich kann gut sehen. Aber übrigens, Astronauten tragen auch Kontaktlinsen oder Brillen. Also das ist jetzt maximal 2 Dioptrien, um gleich die Frage vorzunehmen. Drüber wird nicht akzeptiert. 2 Dioptrien ist das Maximum. Aber dann kann man schon die Häuser blockieren. Man kann sogar kleine Straßen vor einem einheitlichen grauen Hintergrund sehen. Also zum Beispiel in Wüsten oder irgendwo in Regenwäldern oder so. Sowas kann man dann schon sehen. Also man sieht eben beides. Man hat den Überblick und Details. Und diese Kombination ist ideal, denn man kann sich schon hineinversetzen, man kann sagen, schau, da wohne ich, das ist meine Stadt, obwohl ich mein Haus nicht sehe. Und man sieht trotzdem, ach, und da endet Deutschland, übrigens, wo ist die Grenze? Na, man fragt sich sofort, ist da irgendwo, was weiß ich, Karlsruhe, da muss doch irgendwo eine Grenze sein, aber wir sehen keine Grenzen. Und dann sagen sich, ah, ja. Es gibt keine Grenzen. Die sind nur in unserem Kopf. Aber Sie sehen es. Mhm. Und das verändert das Denken. Verstehen Sie? Mhm. Es mit eigenen Augen zu verstehen, um es mal so zu sagen. Sie können Bücher lesen. Sie können dem Lehrer zuhören in der Schule. In der Schule ist es genau andersrum. Ne? Dirke Aklas, wir kennen das alles. Die Grenzen Deutschland, Frankreich und wie auch immer. Schön unterschiedlich. Das gibt es nicht. Mhm. Sie sehen die Realität. Und nur das verändert das Denken und das ist toll. Und das einmal gesehen zu haben, ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, das lässt einen erkennen, dass die Dinge, die wir gemeinsam haben, wichtiger sind als die, die uns trennen.
Mhm. Naja, die Grenzen haben ja auch wir gemacht, ne? Nicht der Planet.
So ist es. Mhm. Wir Menschen sind diejenigen, die hineininterpretieren, die es nicht gibt. Das beginnt bereits schon bei den alten Griechen und den Religionen, Himmel und Hölle, und geht weiter bis wir sind Nationen und müssen uns bekriegen. Das ist alles nur in unserem Kopf.
Das ist das Wunderbare, finde ich, an Ihrer Arbeit und ja auch an Ihrem aktuellen Buch, dass Sie neben der Tatsache, dass Sie Wissenschaftler und Mensch sind, ja auch ein Philosoph sind.
Ja, das stimmt.
Oder?
Ich habe eine philosophische Ader. Ich liebe Naturphilosophie, deswegen haben Sie ja gerade gesagt, die alten Griechen, ja. Und ich glaube, das ist uns Menschen im Abendland irgendwie eingehen. Wir sind schon, na, Sie wissen das ja, Kant und so, das steckt uns alles im Blut. Und ich glaube, Wissenschaftler sind besonders sensibel auf solche philosophischen Fragen, weil wenn wir den Dingen auf den Grund gehen, kommen wir irgendwann zu einer Steinschicht, wo es nicht weitergeht. Mhm. Und ab da hilft dann eigentlich nur noch Philosophie. Und diese Philosophie, die mich so seit meinem 15. Lebensjahr begleitet und die durch die Raumfahrt doch wesentlich bestärkt wurde, habe ich eben auch in mein Buch mit eingearbeitet. Also genauso geht eigentlich mein Buch los mit solchen philosophischen Betrachten. Warum machen wir Raumfahrt? Warum wollen wir dorthin? Es geht eben mehr nur, als dass wir Wissenschaft machen, um ehrlich zu sein. Inzwischen ist mir klar, dass das eigentlich nur ein Feigenblatt ist.
Die Wissenschaft.
Ja.
Das glaube ich auch.
Feigenblatt in dem Sinne, dass man sagt, ja, Wissenschaft ist toll, das braucht die Menschheit. Ja, ja, Wissenschaft ist schon gut. Aber das ist nicht das Entscheidende, warum wir wirklich in den Weltraum wollen.
Was ist das Entscheidende?
Und das beschreibe ich gerade im ersten Teil, der nennt sich Space Rocks. Ein japanischer Freund, Kano-san heißt er, den ich gut kenne, und ich war in Japan, hat mir mal gesagt, wisst ihr eigentlich, warum ihr Raumfahrt macht, ihr da im Westen? Und ich sage, ja, Wissenschaft machen wir da. Nee, sagt er. Nee, überhaupt nicht.
Jetzt bin ich gespannt.
Er hat gesagt, schau her, ich bin ein Shintoist. Mhm. Ihr seid Christen. Für uns Shintoisten ist Gott in der Natur. Er ist unten bei uns. In jedem Baum, in jedem Grün steckt Gott. Daran glauben wir. Euer Gott ist im Himmel. Ihr glaubt, wenn ihr in den Himmel fahrt, dann kommt ihr Gott näher. Mhm. Ihr glaubt damit, eine höhere Weisheit erlangen zu wollen und erlangen zu können. Deswegen fliegt ihr in den Himmel. Und ich weiß noch, wir standen da vor einem Shinto-Schrein und ich sagte, der Kerl hat recht. Genauso ist es. Mhm. Das treibt uns wirklich. Und in diesem Sinne ist die Wissenschaft nur das Feigenblatt.
Mhm. Sensationell. Wunderbar. Ich habe eine Gänsehaut am ganzen Körper. Ich kann mir, also ich habe überhaupt keine Ahnung von Wissenschaft, aber ich gehe da total mit. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel reinspielt.
Es ist doch oft so im Leben. Wir werden getrieben und haben nie richtig verstanden, wovon wir getrieben werden. Aber als Meccano Sanders sagte, wusste ich, das ist richtig. Und noch was. Als ich zurückkam aus dem Weltraum, eine der meistgestellten Fragen war, haben Sie eine höhere Einsicht gehabt? Glauben Sie an einen Gott? Hinter diesen Fragen steckt doch genau das. Mhm. Ist es nicht so? Mhm. Und die Menschen haben recht. Das treibt uns.
Mhm. Ja, deswegen habe ich ja eingangs gesagt, wir sprechen ja so oft über das Universum, weil ja das Universum mittlerweile ja fast der... Ich habe hier mal einen Psychiater sitzen gehabt, der das Thema Glaube und Wissenschaft miteinander kombiniert. Das heißt, der leitet eine psychiatrische Klinik, ist aber ein ganz gläubiger Mensch und lebt in einem Benediktinerkloster.
Ja.
Und mit dem habe ich darüber gesprochen, ob wir nicht eigentlich für den Begriff Gott mittlerweile ein anderes Wort bräuchten, weil es auch vielleicht ein bisschen durch Religionen und Kirchen überstrapaziert wurde.
So ist es. Der Meinung bin ich auch.
Ja. Und könnte es nicht am Ende dasselbe sein, frage ich mich, das Universum und Gott?
Das ist eine sehr interessante Frage und darüber habe ich viel nachgedacht. Mhm. Schauen Sie, ich bin ein gläubiger Mensch. Mhm. Für mich hat Religion allerdings zwei Aspekte. Das eine ist die christliche Kultur und dafür bin ich ein sehr großer Freund. Das hält unsere Gesellschaft zusammen. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Und dafür kämpfe ich und dafür stehe ich ein. Ich bin ein tiefer Christ. Mhm. Der zweite Aspekt ist die Frage, glaube ich an einen Gott, der mich bestimmt, der mich in den Himmel oder Hölle bringt? Das ist eine sehr persönliche Meinung. Das soll jeder glauben, was er will. Die Wissenschaft kann im Prinzip darüber nicht entscheiden. Das ist ein sehr interessanter Punkt. Die Wissenschaft wird dazu nie eine Aussage machen. Deswegen wird es immer eine Glaubensfrage bleiben. Mhm. Ich glaube daran nicht, aber das betrifft mich ehrlich gesagt nicht. Denn der christliche Glaube ist für mich wesentlich wichtiger als der Glaube an diesen einen Gott. Mhm. Und wenn wir jetzt nun diesen einen Gott ersetzen durch Buddhismus oder irgendwas anderes. Und jetzt mal ganz ehrlich, der größte Teil der Menschheit glaubt nicht an unseren Gott. Mhm. Und da muss man sich schon fragen, ob vielleicht nicht die anderen recht haben statt wir. Mhm. Und dann kann man doch einfach sagen, okay, es gibt da draußen Kulturen, es gibt eine christliche, eine asiatische, wie auch immer. Jede Kultur hat ihr eigenes Daseinsrecht und uns vereint ein Glaube an etwas Höheres, um es mal so zu formulieren. Ob es nun der Gott ist oder irgendwas anderes, ist eigentlich doch nebensächlich, oder?
Mhm. Sollte so sein. Also vielleicht werden wir das eines Tages hier, zumindest in unserer Spezies.
Aber jetzt sind wir schon ziemlich weit abgedriftet, oder? Wir philosophieren sehr
viel. Ja, das hatte ich ja ein bisschen erhofft, dass wir das auch machen.
Ja, das ist tatsächlich. Also Raumfahrt hat viel damit zu tun.
Und Einstein war ja im Grunde genommen auch das. Er hatte das auch vereint. Die Astrophysik, die Physik, die Quantenphysik.
Das stimmt.
Und auch die Spiritualität und die Philosophie.
So ist es. Er war ein großer Philosoph. Er war auch ein sehr verbundener Jude, muss man sagen. Mhm. Aber wie ich glaubte nicht an einen Gott. Aber das ist okay.
Mhm. Ja. Haben Sie sich mit seiner Arbeit in Ihrem
Leben sehr
tief beschäftigt?
Ja, das habe ich. Das muss ich. Lehre es sogar.
Ja. War er seiner Zeit einfach Jahrzehnte voraus, frage ich mich
oft. Einstein war ein schwieriger Mensch.
Ja.
Er gehört wie Elon Musk mit der Raumfahrt wieder auf
zurück. Über den möchte ich natürlich unbedingt auch mit Ihnen sprechen.
Er war sehr ähnlich wie Elon Musk. Das heißt, diese Person mit einer sehr hohen Intelligenz und die wie manisch an einer Idee arbeiten, Einstein und Elon Musk sind so, sind persönlich gesehen, sagen wir so, man möchte nicht mit ihm befreundet sein.
Glaube ich.
Ich gebe Ihnen ein Beispiel bei Einstein. Einstein war verheiratet, am Anfang mit einer Frau, mit dem hat er einen Ehevertrag geschlossen. Und da stand dann genau drin, wann und wie oft pro Woche welche Wäsche zu waschen seien, Socken und wie auch immer. Es ist erstaunlich, dass da überhaupt Kinder hervorgegangen sind aus dieser Beziehung, die dann auch später geschieden wurde. Also persönlich war er jetzt nicht gerade
sehr umgänglich. Mhm. Und so ist es, das weiß man auch von Elon Musk nicht. Ich möchte es mal andersrum formulieren. Ich glaube, nur solche Menschen, die extrem neugierig sind, und das sagte Einstein auch über sein Leben, und so ist auch Elon Musk, sehr viel Risiken eingehen, manchmal sogar zu viele Risiken, die also ihr Lebensziel manisch verfolgen. Nur solche Menschen können mit Glück, muss man auch haben, ihr Ziel erreichen. So war Einstein, so ist Elon Musk.
Mhm. Haben Sie ihn getroffen mal?
Einstein? Nein. Auch Elon Musk habe ich leider noch nicht getroffen, aber doch einmal in Australien. Mhm. Da gab es eine internationale Raumfahrtkonferenz, da habe ich ihn getroffen. Aber nur kurz, er stand auf der Bühne, hat damals erzählt zum ersten Mal über sein Starship, was ja gerade geflogen ist, und dass er damit zum Mars fliegen sollte. Das war sehr interessant, also er hat sehr viele Anhänger. Ein sehr interessanter Mensch, der Leute begeistern kann, und was wirklich sehr wichtig ist, er hat so viel Geld. Er hat 190 Millionen.
200 Milliarden.
Entschuldigung, 200 Milliarden.
200 Milliarden.
Was soll ich Ihnen da sagen?
Der kann sich schon mal einen Kindheitstraum erfüllen.
Das kann man machen. Er kann auch mal viel Geld verlieren. 100 Millionen, jetzt gerade beim Fehlstart, die kitzeln einem nicht. Und nur wer sich sowas leisten kann, kann Pläne verwirklichen, die sagen, ich möchte die Menschheit zum Mars bringen. Aber das geht jetzt in eine ganz andere Richtung. Wir waren bei Einstein.
Einstein, ja. Ja, ich würde beide, also ich wünschte, ich könnte durch die Zeit reisen und beiden mal über die Schulter, also beziehungsweise Einstein über die Schulter schauen, Elon Musk, dafür müsste ich ja nicht in der Zeit, aber zumindest mal nach Amerika reisen.
Ja.
Und finde ich hochinteressant. Ich wusste nicht, dass es da, dass sie da einen Vergleich ziehen.
Das habe ich gelernt in meinem Leben. Mhm. Fachliche Qualität, und ich liebe hochintelligente fachliche Leute, müssen immer schön sauber unterscheiden von ihren Persönlichkeiten. Mhm. Und leider kommt nicht schön beides zusammen.
Ja, ja. Aber wenn wir schon bei Elon Musk sind, sind wir kurz mal in der Gegenwart der Raumfahrt. Das ist ja hochinteressant, weil wir hatten ja vor ein paar Tagen oder Wochen das Vergnügen, ein kurzes telefonisches Gespräch miteinander zu führen, weil wir die Juice auf den Jupiter geschickt haben für die nächsten 8 Jahre, eine Jupiter-Mission. Und ungefähr, ich glaube sogar in derselben, war es nicht sogar in derselben Woche, als die Starship von SpaceX?
Das war gerade eine Woche später.
Oder eine Woche später, genau. Und ich war dann überrascht, weil natürlich die Kritiker von Elon Musk, und ich verstehe beide Seiten, ich verstehe die Fans und ich verstehe die Kritiker, und ich persönlich habe mich auch noch nicht festgelegt. Ich finde ihn nur unglaublich faszinierend. Ich glaube,
er ist eine faszinierende Person,
absolut,
keine Frage.
Absolut. Die dann natürlich voller Häme gelacht haben, so jetzt ist das Ding ihm um die Ohren geflogen. Und ich habe dann aber danach gehört an anderer Stelle, dass das überhaupt nicht außergewöhnlich ist in der Raumfahrt, dass da immer mal wieder ein Schiff explodiert und man dann halt einfach Millionenbeträge in sechsstelligen Bereich verliert. Gehört das dazu?
Ja, das gehört zur Raumfahrt. Es ist wie Flugzeugfliegen oder die ersten Autos. Die ersten Flugzeuge sind regelmäßig abgestürzt. Das war an Mitte des letzten Jahrhunderts. Anfang des letzten Jahrhunderts haben die Bremsen aus den Autos nicht funktioniert. Sie liefen nur 50 Kilometer, mussten dann gleich in die Werkstatt, waren dauernd kaputt. Das ist am Anfang von Technik immer der Fall. Nehmen wir mal seine letzte Rakete, die Falcon 9 Rakete. Die hatte 4 Fehlstarts und dann hat er kein Geld mehr gehabt. Damals, vor 20 Jahren, und hat gesagt, alles, was ich habe noch, stecke ich noch in einen Start. Wenn das nicht funktioniert, bin ich pleite. Wenn es funktioniert, ist gut. Es hat funktioniert, der 5. Alle anderen sind ihm explodiert. Der 5. Und darauf hat ihm NASA ein Angebot und hat gesagt, wir kaufen bei dir Raketen ein. Und damit hat er überhaupt erst richtig Geld verdient. Also er war hoch risikovoll. Man muss sowas durchstehen können. Und schauen Sie mal, wenn er 200 Milliarden hat und die jetzige Rakete, die ungefähr jetzt 10 Millionen gekostet hat, man kann auch 20 Millionen sein, also ungefähr ein Tausendstel.
Also Portokasse.
Nehmen wir an, Sie haben 10.000 Euro auf Ihrem Konto, ja? Und Sie verlieren jetzt 10 Euro. Tut das weh?
Nö, genau.
Jetzt kann man sagen, mein Gott, 10 Millionen, wenn ich die auf meinem Konto hätte, das macht einen Unterschied. Ja, für mich auch. Aber für einen, der Ziele hat, wie ich will zum Mond und Mars, ist das nur ein kleiner Fehlschritt. Er hat gelernt daraus, er sagt das und so ist es. Er hat auch schon gesagt, ich werde das jetzt noch mehrmals probieren. Das habe ich bei Falcon 9 so erlebt. Ich ziehe das jetzt einfach durch, bis die Technik funktioniert. Und ich garantiere, so wahr ich hier sitze, in 2-3 Jahren wird die Technik super funktionieren und auch dann würde ich einsteigen.
Mhm. Wird es das in den nächsten 10 Jahren geben, dass wir wirklich, ich glaube, der Amazon-Chef war ja schon oben, also es gibt ja auch gerade so ein bisschen ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Finanzgiganten, die sich so gegenseitig übertreffen. Aber ist es wirklich realisierbar oder vorstellbar, dass wir in den nächsten 10 bis 20 bis 30 Jahren Zivilisten in den Weltraum schicken, just for fun oder für was auch immer?
Nein, Frau Kleff, es ist nicht vorstellbar, es wird so sein. Mhm. Man kann sogar genaue Daten nennen, weil die NASA das teilweise mitfinanziert. Sie wurde übrigens von der US-Regierung dazu beauftragt, solche Privatunternehmen dahingehend zu unterstützen. Um es mal konkret zu sagen, im Jahre 2027 werden wir mit dem Bau von Weltraumhotels beginnen. Mhm. Bis dahin wird es regelmäßig Flüge zur jetzigen internationalen Raumstation geben. Konkret am 15. Mai, also demnächst, wird die zweite sogenannte Axiom-Mission zur Raumstation stattfinden. Das ist die zweite Mission mit der Dragon-Kapsel von Elon Musk zur Raumstation. Die Leute werden da ungefähr eine Woche bleiben. Sie haben dafür gezahlt und das wird in Zukunft regelmäßig stattfinden. Also das bedeutet, in diesem Jahr wird es regelmäßig Flüge zur Raumstation geben. Das ist natürlich noch kein Weltraumhotel. Also jeder, der jetzt zur Weltraumstation ISS fliegt, muss wissen, das ist eher wie Camping als ein Vier-Sterne-Hotel. Das muss jeder klar wissen. Mhm. Die zukünftigen Weltraumhotels, die es geben wird ab 2027, die werden schon wesentlich komfortabler sein. Und sie werden voll ausgebaut werden, ungefähr 2029. Und ja, dann wird es mit dem Starship, wo übrigens bis zu 100 Personen reingehen, 100 Personen,
Wahnsinn.
So viel fast keine Weltraumhotel, da werden vielleicht 10, 20 reingehen. Das ist im Augenblick noch nicht so ganz günstig, muss man sagen. Also so ein Flug bisher zur Raumstation, die Preise sind gestiegen, weil die Nachfrage höher ist als das Angebot. Also vor ein paar Jahren hat es noch 20 Millionen gekostet. Jetzt liegen wir da bei 50 Millionen Dollar. Die werden wieder fallen, dem Augenblick, wo viele Personen auf solche Weltraumhotels fliegen werden. Ich denke mal, und Elon Musk hat das ein bisschen vorgerechnet, die Preise werden so vielleicht auf 50.000 fallen, 50.000 Euro.
Wow.
Das ist immer noch viel, das ist keine Frage. Aber man muss auch bedenken, ich fliege da ja nicht jede Woche hin.
Mhm.
Ich fliege da einmal im Leben hin.
Mhm.
Und dafür, dass man einmal im Leben diesen Blick auf die Erde haben kann, der einmal einem klar macht, welchen Stellenwert wir nicht nur auf der Erde, sondern im Weltraum haben. Ich denke, da wird es viele Leute geben, die sagen, das ist mir 50.000 Dollar oder Euro wert. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es da einen Massenandrang geben wird. Und ich muss Ihnen sagen, darüber bin ich sehr, sehr froh.
Mhm. Weil?
Weil aus zwei Gründen. Das eine ist, warum soll nur ich das Privileg gehabt haben, das erleben zu dürfen?
Mhm.
Es ist toll. Es gibt tolle andere Länder, Italien. Warum soll nur ich dahin fahren dürfen? Warum nicht andere auch? Ich möchte es jedem gönnen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der diese grenzenfreie Erde gesehen hat, dass die alle sagen werden, warum gibt es denn Kriege? Warum machen wir das? Das ist ein kleines Boot da unten.
Mhm.
Und wenn wir nicht selber auf uns aufpassen, dann werden wir nicht mal sein. Es gibt keinen Gott, der uns dabei helfen wird. Wir müssen uns auf selber aufpassen. Das sieht man mit eigenen Augen. Und dann zu sagen, ich habe es einmal verstanden. Ich habe es wirklich verstanden. Die Dinge sind anders, als wie man sie hier unten sieht. Dieses Herumkrebsen in unseren kleinen Problemen ist nicht die wirkliche Welt. Ich habe es einmal verstanden und es reicht, wenn man das einmal verstanden hat. Und das wünsche ich wirklich jedem.
Mhm.
Und 50.000 Dollar ist ehrlich gesagt nicht viel für diese Einsicht. Und ich bin davon überzeugt, das wird die Menschheit ändern.
Das finde ich ein wirklich großes, sehr symbolträchtiges Bild. Mhm. Im Grunde genommen ich bemühe jetzt mal das Wort Erwachen.
Ja.
Einen Erwachensprozess, ja, in dem Moment, wo wir uns selbst von einer Metaebene aus
Frau Kleff, betrachten. Genau das ist die richtige Ausdruck. Ein dänischer Journalist hat mal gesagt, ab dem Zeitpunkt, als dem die Menschheit sich aus dem Orbit die Welt angeschaut hat, war es ungefähr dieselbe Situation, er hat das viel besser ausgedrückt, als sich die Menschheit zum ersten Mal im Spiegelbild betrachtet hat. Mhm. Genauso ist es. Eigentlich ist Raumfahrt eine Rückbesinnung auf sich selber. Sich selber mit anderen Augen sehen, das ist der essentielle Punkt von Raumfahrt.
Das Bewusstsein.
Ja, dieses sich selbst anders sehen, das ist der entscheidende Punkt.
Diese Sonde, die da zum Jupiter geschossen ist.
Ja, Juice.
Juice. Der Jupiter, der größte Planet in unserem Sonnensystem. Mhm. Vielleicht mal so ein kleines Basiswissen, weil ich sage immer nur, das Universum, für mich ist das Universum alles. Aber es gibt unendlich viele Galaxien, das wissen wir mittlerweile. Ist es überhaupt möglich, sich das Universum wirklich in letzter Konsequenz vorzustellen?
Schwierig.
Schwierig, ne?
Sehr schwierig.
Ja.
Die Schwierigkeit liegt darin, dass wir kein Verständnis für Abstände haben, die größer sind als ungefähr 1000 Kilometer. Ich meine, wenn wir 1000 Kilometer mit dem Auto fahren, ist das schon sehr viel.
So in Florenz von hier aus.
Ja, ungefähr. Ja. Mhm. Aber es sagt uns nichts, wenn ich sage, bis zum Rand unseres Sonnensystems sind es 5 Lichtstunden. Da sagt man, ja gut, okay. Mit meinem Shuttle wäre ich 100 Jahre unterwegs. Und das fliegt schon 28.000 Kilometer pro Stunde. Also erst solche Vergleiche geben einem das Gefühl, wie weit es denn bis zum Rand unseres Sonnensystems. Aber unser Sonnensystem, das ist ein Fliegenschiss im gesamten Universum. Der nächste Stern ist 4,5 Lichtjahre entfernt. Selbst Licht braucht 4,5 Jahre. Der Durchmesser unserer Milchstraße ist 100.000 Lichtjahre. Bis zur nächsten Galaxie sind es 10 Millionen Lichtjahre. Wo ist das Ende unseres Universums? Wenn wir Glück haben, bei ungefähr 200 Milliarden Lichtjahre. Wenn wir Pech haben, ist es
weiter.
Unendlich. Ja. Und unendlich, das ist schon verdammt weit. Oder wie Woody Allen mal sagte, das ist verdammt weit, vor allen Dingen, wenn es zum Ende geht. Ja? Also das ist unvorstellbar. Unendlich ist etwas, was ist mit unseren Gedanken nicht zu verstehen. Werde ich übrigens oft gefragt, wo ist das Ende des Universums? Ich sage immer, das ist wahrscheinlich unendlich. Ja, aber irgendwo muss es doch eine Grenze geben. Nein, ein Universum kann entlösen. Los sein, achten Sie auf die Worte, endlos, ohne Ende, aber unendlich groß. Es ist jetzt etwas, darauf brauchen wir jetzt nicht eingehen, hört sich so ein bisschen philosophisch verworren an.
Aber es ist es ja auch.
Ja,
ne?
Das ist es ja, genau.
Aber wenn man
sich einmal in diese Universumsdenke hineinversetzt hat und sich immer so ein bisschen klar wird, was endlos, unendlich und so, dass man nie ein Ende finden wird, für uns ist eigentlich praktisch unendlich, ist aber doch nicht unendlich groß. Aber dass es dann eh egal ist, weil man so weit man sowieso nicht kommen kann, dann kriegt man so zum ersten Mal die richtigen Relationen, die Bedeutung dieser kleinen Erde. Ja, was soll ich jetzt sagen? Mehr ist das falsche Wort, die Unendlichkeit, ja, aber wir verstehen es nicht, des Universums. Und sich damit mal ausführlich zu beschäftigen, ist viel, viel wert. Also das
man
bringt einem Bescheidenheit bei.
Ja. Ich weiß noch, ich hatte vor ein paar Jahren, und jetzt komme ich aus einer ganz anderen Ecke, ich beschäftige mich viel mit Psychologie, Philosophie, aber auch mit Spiritualität.
Ja.
Ich glaube auch unbedingt an eine höhere Macht. Also ich glaube nicht mehr, sondern ich bin sehr sicher sogar.
Ja, gut.
Und ich weiß, dass ich irgendwann vor ein paar Jahren mal einen Moment hatte, wo mir das erste Mal ohne auf der ISS gewesen zu sein, bewusst wurde, wie krass das eigentlich ist, dass wir auf diesem Planeten Teil dieses Sonnensystems sind.
Yeah.
Manchmal sieht man den Mond von der Erde aus und man erkennt seine Dreidimensionalität.
Mhm.
Also man kann sich richtig vorstellen, dass da ein Ball am Himmel ist. Und ich glaube, so ein Abend war das, wo ich das erste Mal nicht einfach nur eine Sichel gesehen habe oder eine weiße Scheibe, sondern ich habe die Dreidimensionalität des Mondes gesehen. Dann dachte ich so, es ist doch so verrückt, wir leben auf diesem Planeten und halten das für völlig selbstverständlich. Aber das ist es,
ist es überhaupt nicht. Genauso ist es.
Es ist überhaupt nicht
selbstverständlich. Es ist noch nicht mal selbstverständlich, dass wir sind, dass es uns gibt. Darüber muss man sich im Klaren sein.
Ja.
Ja? Also, was soll ich... Es ist riesig.
Ja, es ist verrückt. Es ist riesig und verrückt. Aber total schön, total schön. Das kann ich mir gut vorstellen. Und ich finde auch gerade diese, was Sie vorhin gesagt haben, dass wir uns natürlich, ich glaube, jeder will irgendwie wissen, egal ob er einen religiösen oder einen christlichen Hintergrund hat. Wir wollen wissen, was ist Gott? Wer ist Gott?
Das und wie es Kant mal formuliert hat, wer sind wir? Woher kommen wir?
Ja.
Wohin gehen wir? Was ist unsere Rolle im Universum? Das ist die Urfrage der Menschheit.
Der Jupiter, jetzt bin ich nämlich abgeschweift, ist der größte Planet in unserem Sonnensystem.
Ja.
Und da ist jetzt die Juice für die nächsten 8 Jahre hin unterwegs. Was erhoffen wir uns zum Beispiel über den Jupiter zu erfahren?
Um genau zu sein, fliegen wir mit Juice nicht zum Jupiter, sondern zu seinen Monden. Ganymed zum Beispiel, aber auch... Enceladus, ne, der ist beim Saturn, und Europa. Europa ist ein anderer großer Mond vom Jupiter. Und der Grund ist folgender. Wir wissen, das haben nämlich bereits Missionen vor uns herausgefunden, dass diese Monde Meere haben, große Ozeane, flüssige Ozeane. Die Evolutionsbiologen sagen uns, wo immer es flüssiges Wasser gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leben entstehen kann, groß. So, jetzt können wir uns fragen, wo in unserem Sonnensystem konnte Leben entstehen? Naja, also fangen wir mit Merkur an. Oberflächentemperatur 500 Grad Celsius. Zu heiß. Ist zu nah an der Sonne. Venus hat eine sehr starke Atmosphäre. Oberflächentemperatur 450 Grad Celsius.
Auch zu warm.
Kann man vergessen. Mars, jenseits von uns, hat eine Oberflächentemperatur von minus 20 Grad, hatte aber vor ungefähr 3,5 Milliarden Jahre ungefähr plus 20 Grad Celsius. Und wir wissen, er hatte Ozeane und es war richtig warm. Und deswegen wetten alle Wissenschaftler darauf, damals ist Leben dort entstanden. Aber wir wissen es nur dann, wenn wir hinfliegen.
Deswegen will Elon Musk hin.
Deswegen, nein, Elon Musk will noch was anderes.
Er kommt vom Mars, habe ich gehört.
Das heißt, die Wissenschaftler wollen zum Mars, um rauszukriegen, ist dort vor 3,5 Milliarden Jahren dort Leben unabhängig von der Erde entstanden. Und Mars, Elon Musk will dahin, der sagt, ich möchte in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen, der die Menschheit zum Mars gebracht wird. Und übrigens, Wissenschaft kann man da eben machen. Das treibt Musk. So, wie geht's weiter? Jupiter selber ist ein Gasplanet, der hat noch nicht mal eine feste Oberfläche. Wenn sie da sich hinstellen wollen, nichts gibt es. Aber die Monde.
Moment. Was heißt, er ist ein Gasplanet?
Ein Gasplanet, er besteht nur aus Gas. Er hat keine feste Oberfläche.
Ich kann mich nicht auf den Jupiter stellen.
Nein, können Sie nicht stellen. Ist ein reiner Gasplanet.
Keine Materie.
Keine Materie. Doch, Gas. Gas ist auch Materie, aber keine feste Oberfläche.
Ach, das ist ja krass.
Genauso Saturn, genauso Uranus, liegt jenseits, und genauso Neptun. Das sind die 4 großen Gasplaneten, deswegen heißen sie auch Gasplaneten. Das heißt, was soll ich da? Ich kann drum rumfliegen und sagen, aha, so, und fliege wieder zurück.
Aber kann man durchfliegen?
Nein, weil die Dichte des Gases sehr groß ist.
Okay.
Aber die Monde sind interessant. Das ist ein Kracher, ja.
Wusste ich nicht.
Aber die Monde sind interessant, denn sie sind fast so groß wie die Erde, fast so groß wie Mars. Und sie haben eben flüssiges Wasser, heute noch. Und da sagen die Evolutionsmodelle, da könnten wir was finden. Also auf den Monden von Saturn und Jupiter und auf dem Mars hätte über die Jahrmilliarden unabhängig von der Erde auch Leben entstehen können. Und dazu diese JUICE-Mission, die fliegt sozusagen jetzt an diesem Europa vorbei, schaut sich mal das Wasser an, wie hoch sind die Fontänen, versucht ein bisschen was darüber hinauszukriegen.
es ist eigentlich eine Vorläufermission zur eigentlichen Mission, die dieses Wasser aufnehmen. Sie müssen sich vorstellen, da kommen also wirklich Fontänen aus dem Boden heraus, von diesem Ozean. Dann fliegen sie durch diese Fontänen durch, nehmen so ein bisschen Wasser auf, analysieren das Wasser und schauen, ob es da nicht ein paar Bakterien gibt oder Mikroorganismen, die wir hier auf der Erde nicht haben. Und das wäre der Nachweis dafür, dass Leben unabhängig von der Erde irgendwo da draußen nochmal entstehen kann. Mhm. Und wenn wir das finden würden, das wäre der richtige Kracher. Mhm. Denn der Beweis, dass das Leben unabhängig von der Erde entstehen kann, damit ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dort draußen auch höheres Leben gibt. Nicht nur wir hier auf der Erde alleine, sondern irgendwo anders noch sehr viel anderes, höheres Leben.
Mhm. Da müssen wir natürlich auch noch mal kurz gleich drüber sprechen.
Ja.
Sie sind natürlich hier mit Ihrer Professur in einem Bundesland, wo Sie einen Ministerpräsidenten haben, der ein großer Fan der Weltraumfahrt ist.
Ja.
Also ich glaube, dass das Foto von Markus Söder im I am Groot Sweatshirt von seinen wie heißt der Film? Jetzt fällt mir der Film nicht an. Sie wissen, was ich meine, mit dem Waschbären. Genau. Das heißt, der treibt das ja auch richtig voran und dessen Leidenschaft wird er auch oft für kritisiert, ne? Weil man sagt, klar, die Raumfahrt hat natürlich auch umwelttechnisch viele Aspekte, die man diskutieren darf. Haben Sie Kontakt mit dem? Oder haben Sie ihm mal...
Soll ich Ihnen eine Geschichte erzählen?
Auf jeden Fall.
Dies ist eine wahre Geschichte.
Okay.
Sie ist noch nicht oft erzählt.
Wenn Sie sie erzählen dürfen. Ich will sie hier nicht...
Ich darf sie schon erzählen, weil sie Söder selber inzwischen selbst erzählt hat. Es war am 31. Januar 2018, da bekam ich einen Anruf, damals noch aus dem Finanzministerium. Die Sekretärin von Söder rief mich an und sagte, Herr Walter, Herr Söder würde Sie gerne sprechen. Ich sag, ja, okay, was will er denn? Das darf ich Ihnen nicht sagen. Sag ich, aber ihr müsst doch ungefähr wissen, worum es geht. Nee, kommen Sie bitte. Na gut, habe ich gesagt, gut. Wir haben den 28. Februar 2018 ausgemacht. Er war damals designierter Ministerpräsident, muss man wissen, damals noch im Finanzministerium. So, am 28. Februar war ich bei ihm. Ich komme also ins Finanzministerium und er kommt mir im Gang entgegen, so in leichter Joppe halt, und begrüßt mich und führt mich in sein Büro. Und wenn man da reinkommt, muss man sagen, das ist schon beeindruckend. Man merkt direkt, er ist ein großer Weltraumfan. Mhm. Ja, da sehen Sie also überall in seinem Büro also Insignien von Raumfahrt und wie auch immer. Aber jetzt nicht übertrieben, sondern ich würde sagen nett. So, und dann bat er mich, Platz zu nehmen. Und er war ja wirklich gespannt, was will der Kerl jetzt eigentlich von mir. Und dann sagt er, lieber Herr Walter, ich habe viele Menschen inzwischen befragt, wenn ich Ministerpräsident werde, was kann ich für Bayern, für die Luft- und Raumfahrt tun? Was kann ich für die Raumfahrt tun? Und keiner konnte mir eine Antwort geben. Können Sie mir einen Vorschlag machen? Sagt er zu mir. Mhm. Und da habe ich nicht lange überlegt. Da habe ich gesagt, klar, Herr Söder, es gibt drei wichtige Punkte. Erstens habe ich gesagt, wenn Sie das nachhaltig machen wollen, brauchen Sie gute Leute. Deswegen empfehle ich Ihnen, eine eigene Fakultät für Luft- und Raumfahrt aufzubauen. Dann überlegt er.
Wir warten kurz.
Ja.
Da ist er wahrscheinlich.
Ja, nee, so weit geht's jetzt auch nicht. Augenblick, ich schalte es mal gerade aus.
Alles gut.
Also, dann sage ich, Sie müssen eine eigene Fakultät für Luft- und Raumfahrt aufbauen. Dann überlegt er und sein Atlatus, dessen Name ich vergessen, saß direkt, also waren zu dritt in dem Raum, sagt er, ein Wort, aufschreiben. Hat er gesagt. Sagt er, was noch? Ja, habe ich gesagt, jetzt wollen wir ja auch wirtschaftlich, dass die Wirtschaft davon nutzt und die Gesellschaft davon Nutzen hat. Deswegen habe ich ihm vorgeschlagen, ein Raumfahrtprogramm aufzusetzen für die bayerische Raumfahrtindustrie, die dann wirklich die Technologie in Bayern vorantreibt. Und da habe ich gesagt, das kostet ein bisschen. Er selbst hat dann das Wort Bavaria One dafür geprägt, das wir alle kennen, und hat auch gesagt, aufschreiben. Mhm. Was noch sagte? Ja, habe ich gesagt, schauen Sie, und wir müssen der Öffentlichkeit zeigen, dass Raumfahrt für die Gesellschaft wichtig ist. Er hatte sofort kapiert, ich habe nicht gesagt, wir brauchen Satelliten. Wir wollen nicht zum Mond oder Mars, wir brauchen Satelliten. Für Bayern sind Satelliten deswegen wichtig. Wir wollen wissen, wann ist die optimale Reifezeit von Getreide? Welche Waldschädlinge sind wo, zu welcher Zeit? Wir können jeden Tag drüber fliegen, wir können das genau uns anschauen. Das hat er sofort kapiert. Also müssen wir Satelliten bauen. Wir bauen einen bayerischen Satelliten und, damit es die Öffentlichkeit gut versteht. Aber wie gesagt, machen wir einen Kleinsatz mit der Kamera, die kann man dann fernsteuern. Und mit dieser Fernsteuerung gehen wir dann in die Schulen und die jungen Schüler können dann von unten aus diesen Blick, also nehmen wir an, wir fliegen gerade über München, dann kann man eben hin und her schauen und sowas. Und das tun wir dann ins bayerische Fernsehen. Und Sie wissen vielleicht, er war früher Journalist, gerade auch beim bayerischen Fernsehen, hat er auch sofort kapiert und gesagt, Herr Walter, das machen wir. Und dann sage ich, Herr Söder, das kostet allerdings ein bisschen, sagt er, nennen Sie mir eine Zahl. Und dann habe ich kurz überlegt, ich wusste, das kostet ungefähr so 20 Millionen, ungefähr so ein ganzes Projekt, einschließlich Staat, der allein so 5, 6 Millionen kostet. Sage ich, Herr Söder, das wird etwa 50 Millionen kosten. Ich wollte so ein bisschen aus der Reserve locken und schauen, wo seine Grenzen liegen. Und dann stockt er kurz, sagt er, ich glaube, das ist machbar. So, also zu diesem Satelliten ist es nie gekommen, aber die anderen beiden, die hat er dann umgesetzt. Also die Fakultät, das hat er mir dann aufs Auge gedrückt. Ich baue gerade die Luft- und Raumfahrtfakultät auf. Und dieses Bavaria One, dafür sind, das weiß die Öffentlichkeit weniger, tatsächlich viele Gelder zur Verfügung gestellt worden. Das ist jetzt aufgegangen in die sogenannte High-Tech-Agenda. Also nicht nur Raumfahrttechnik, sondern auch künstliche Intelligenz, was auch immer. Da ist viel Geld reingesteckt worden. Und das hat viele Unternehmen hier in Bayern angezogen, insbesondere die Raumfahrtunternehmen. Und deswegen gibt's ja auch diese ESA Aerospace, die die Raketen bauen. Also es gibt tolle Unternehmen inzwischen in Bayern, die das Programm wirklich vorangebracht haben.
Also auch eine Branche mit Zukunft.
Ja, das kann man wohl sagen. Es ist unglaublich. Sie glauben es nicht. Am nächsten Tag gab es ja in der Süddeutschen so Bilder, Sie kennen diese Häme, Söderleins Mondfahrt und so, das ist alles Quatsch. Die Journalisten haben nicht verstanden, dass wir Satelliten brauchen, die für uns wichtig sind. Ja, das haben die nicht verstanden, vielleicht verstehen die öffentlich das jetzt. Wir brauchen Satelliten für die Kommunikation und für die Erdbeobachtung. Söder selbst hat es Jahre danach mal folgendermaßen ausgerückt. Da kam so ein Journalist, hat gefragt, wozu brauchen wir jetzt eigentlich diese ganzen Satelliten? Das nützt uns nichts. Da hat er gesagt, was glauben Sie? Woher wissen die Menschen, dass pro Jahr der Meeresspiegel um 2-3 Millimeter steigt? Meinen Sie, da läuft einer mit einem Zollstock über das Wasser und misst 2-3 Millimeter, obwohl die Wellen 10 Meter hoch sind? Nee, global können Sie das nur mit Satelliten messen. Also die Satelliten sind wichtig, um die Umwelt zu beobachten, zu sehen, wohin die Trends ist. Ohne Satelliten können Sie das überhaupt nicht machen. Zusätzlich eben auch für Kommunikation. Jeder, der heute mit Navi rumfährt, sollte wissen, dass das von Navigationssatelliten von da oben kommt, um es mal so zu formulieren. Wenn es keine Navi-Satelliten gäbe, wären viele von uns nicht mehr lebensfähig. Das muss man schon so sagen. Also das hat er ziemlich schnell kapiert und die Satelliten werden in Zukunft eine sehr große Rolle spielen.
Ich muss sagen, mein Verhältnis zu diesem ganzen Thema hat sich verändert, als ich mir vor einem Jahr oder anderthalb, weiß nicht, ob das schon so lange her ist, da war der Thomas Zurbuchen, der Chef der NASA, der ja ein Schweizer ist, was ich nicht wusste.
So ist es.
Der war bei den Kollegen von der Zeit im Podcast und hat mit denen ein 5,5-Stunden-Gespräch geführt.
Ja.
Und das fand ich auch so wahnsinnig spannend und so faszinierend, durch der übrigens ja auch ein sehr christlicher Mensch ist, was ja auch hochinteressant ist. Ja. Da gibt es eine Gemeinsamkeit. Ja. Und das hat mir nochmal den Blick geöffnet, was auch die Raumfahrt eigentlich, wie facettenreich dieser Zweig ist, sag ich jetzt mal.
Ja, das ist wahr. Wie gesagt, die Wissenschaft ist nur ein Feigenblatt. Es geht wirklich um uns. Uns besser zu verstehen. Mit Satelliten, aber eben durch Weltraumtourismus. Und ich fand es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Weltraumtourismus für uns Menschen sehr wichtig ist.
Wir müssen einmal über UFOs reden. Ich kann sie auf keinen Fall gehen lassen, ohne dass wir über UFOs gesprochen haben.
Soll ich was sagen? Mir war immer klar, wenn ich ein Buch über UFOs schreibe, dann verdiene ich wesentlich mehr Geld als über jedes andere Buch.
Das ist ja nach der Gottesfrage, ist das ja die zweite große, so die Menschheit anschreibt. Wir wollen ja wissen,
ob
wir
sind. Oder wie es einer mal ausgedrückt, ein Philosoph, die Ufologie ist heute der Glaube der Neuzeit.
Ja. Und gerade ist ja im letzten Sommer, wir kriegen das hier in den europäischen und deutschen Medien gar nicht so mit, aber ich weiß, in Amerika hat ganz schön die Hütte gebrannt, weil ja auch das Pentagon, ich glaube im Sommer 21 oder 22, ja das erste Mal offiziell bestätigt hat, ja, man sagt ja nicht mehr UFO, es
jetzt
heißt
sagen Sie vorsichtig, jetzt, was Sie sagen, das müssen Sie sehr präzise formulieren.
Ich hoffe, dass ich es differenziert und korrekt sage. Es gibt Aufnahmen von nicht identifizierten Flugobjekten. Man sagt, glaube ich, nicht mehr unknown flight object, so sondern es, ja. not identified.
So ist
oder,
es, ja.
Genau. Wie heißen die jetzt? Nicht UFOs, sondern?
UPAs, glaube ich.
UPAs, ja. So jetzt.
Um genau zu sein, die Formulierung ist sehr wichtig, hat sie gesagt. Es gibt Aufnahmen, von denen wir nicht wissen, was es ist.
So, jetzt.
So hat sich formuliert.
Genau.
Was nicht bedeutet, dass UFOs sind.
Nee.
Und UFOs, und das ist der entscheidende Punkt, wenn wir UFOs sagen, dann glaubt ja die Öffentlichkeit, das sind Außerirdische.
Ja, das klar, das wollen wir ja auch glauben.
Nicht zu tun. Liebe Zuhörer, bitte hören Sie jetzt genau zu, was ich sage. UFOs bedeutet unbekannte Flugobjekte.
Mhm.
Und die sieht man immer nachts, also wenn man eigentlich nichts sieht. Und dann sieht man kleine helle Punkte. Zu glauben, Lichterscheinungen nachts wären Außerirdische, das eine ist eine Sache, das andere ist eine ganz andere. Okay? Und das genau haben die Amerikaner gesagt. Wir haben nicht verstanden, was es ist, aber sie haben nicht gesagt, dass es Außerirdische ist. Ein sehr wichtiger Punkt.
Was glauben Sie?
Es sind keine Außerirdischen. Und die Sache ist ziemlich einfach. Ganz
okay.
einfach.
Ja.
Ja, ja. Es können keine Außerirdischen sein.
Weil?
Aus folgendem Grund. Wir müssen uns in die Situation der Außerirdischen hineinversetzen. Also nehmen wir mal an, wo ist der nächste Planet, auf den Sie sein könnten?
Mhm.
Da sagen die Planetologen, das sind diejenigen, die sich mit anderen Planeten auskennen, sagen so ungefähr in frühestens in 30 Lichtjahren Abstand. Licht braucht 30 Jahre, mit einem schnellen Raumfahrzeug 300, da müssen Sie aber schon richtig schnell fliegen, Zehntelsekunde. Nehmen wir mal 300. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Außerirdische. Sie fliegen 300 Jahre.
Das fällt mir nicht schwer.
Sie fliegen 300 Jahre zur Erde. Was bringt Sie dazu, 300 Jahre irgendwo hinzufliegen?
Mhm.
Machen Sie das so als Wochenendtrip oder wie auch immer?
Vielleicht haben die ein anderes Zeitverständnis als wir.
Entschuldigen Sie mal, 300 Jahre, das ist nicht ein Wochenende. Nee, es gibt nur einen einzigen Grund. Und da gibt's interessante Bücher darüber. Es gibt wirklich nur einen einzigen Grund, warum Außerirdische sowas machen würden. Und ein Kollege aus den USA hat Folgendes gesagt. Erst wenn mein eigener Stern eingeht, wenn er nach ein paar Milliarden Jahren eingeht, dann muss ich mir ein anderes Zuhause suchen, weil mein Planet bringt's nicht mehr. Also brauche ich ein neues Zuhause. Dann gibt's ein anderes Buch, das zeigt, ja, es gibt solche Raumarche nennt man das. Also wo Millionen von Menschen Unterkunft finden und da kann man tatsächlich über hunderte von Jahren überleben und zu anderen Planeten fliegen. So, jetzt stellen Sie sich mal vor, die Außerirdischen zu ein paar Millionen setzen sich in so eine Raumarche und fliegen zur Erde. Was wollen die jetzt von uns? Sagen die, hallo, wie schön, dass wir jetzt da sind und übrigens morgen fliegen wir wieder zurück? Nein, sie brauchen einen neuen Heimatplaneten.
Mhm.
Punkt aus. Machen die dann Jahrzehnte lang rum und sind nur nachts da? Und nee, das Einzige, was die wollen, ist runterkommen, Menschheit vernichten, übernehmen.
Mhm.
Haben die das bisher gemacht? Nee.
Mhm.
Weil das nicht passiert ist, können das keine Außerirdische sein.
Mhm. Aber bleibt es nicht trotzdem ein bisschen eine Glaubensfrage?
Ja, das ist natürlich das Faszinierende.
Ich möchte es so gerne glauben.
Ja, genau, wir wollen dran glauben, es ist so schön. Die Ufologie ist der Glaube der heutigen Zeit. So
ja,
ist es.
Ja, ja. Das ist, ja, ist einfach was, was alle Menschen antreibt. Ne?
Ja, so ist es.
Und diese nicht identifizierbaren Flugobjekte,
ja.
Was glauben Sie, was sich da dahinter verbirgt? Sind das dann wirklich
Sachen.
Die Chinesen oder ist es ein Wetterballon? Oder?
Es gibt natürlich Einrichtungen, non-governmental Einrichtungen, die sowas untersucht haben. Und bei allen, die man untersucht hat, hat man herausgefunden, dass natürliche Effekte dahinter stehen. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel. Rakete. Es gibt Nachtstarts. Und wenn die starten, ganz oben an der Spitze gelangen sie dann in einen, den Schein der Sonne. Also wir starten in der Nacht und ganz weit draußen ist dann natürlich schon Sonne. Ne? Auf der, wenn man einmal die Nachtseite hinter sich gelassen hat und dann kann man nicht nur die Rakete sehen, sondern ganz oben wird teilweise Treibstoff abgelassen. Und das erzeugt dann wie so ein Engel einen riesigen Schein, der dann einfach im Himmel steht. Und das ist oft missverstanden worden als ein UFO.
Mhm.
Früher, inzwischen hat man sich ein bisschen daran gewohnt, gibt's doch diese Himmelscheinwerfer vor den Discos, kennen Sie die?
Mhm.
Die so hin und her gehen und wenn es bewölkt ist, dann sieht man so einen Schein hinhuschen. Also da gab's früher viele Meldungen, dass das UFOs wären. Die unterschiedlichsten. Es sind immer nur Lichter bei Nacht. Es gibt kein einziges
tolles Bild bei Tag, wo man sowas wirklich gut sieht. Und ich sage immer, erst in dem Augenblick, wo sie mir jetzt hier so einen Außerirdischen ins Studio stellen vor mir und ich drücke ihm die Hand und ich sage, okay, jetzt glaube ich, erst dann glaube ich, dass es Außerirdische gibt. Mhm. Vorher ist alles fake.
Mhm. Außerhalb unseres Sonnensystems vielleicht?
Oh, das ist jetzt kommen wir zur eigentlich interessanten Frage. Auch darüber habe ich übrigens ein Buch geschrieben, ich habe mich lange damit auseinandergesetzt. Also man muss, bei der Frage muss man genau fragen, meinen wir Außerirdische, also höhere Zivilisation in unserer Milchstraße oder jenseits davon? Die Unterscheidung ist deswegen so wichtig, weil wir wissen, dass wir nur zu anderen Planeten innerhalb unserer Milchstraße hinfliegen können. Sowas nennt man übrigens Planet Hopping. Mhm. Also mit einer Raumarche zu anderen hin. Dauert ein paar Millionen Jahre, okay, aber Raumarche, wie gesagt, mit Millionen von Menschen ist das durchaus machbar. Und vielleicht, also werden wir sie treffen? Die Antwort lautet ja. Eher unwahrscheinlich. Also die Evolutionsbiologen sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass sich irgendwas von hier dem Tischholz oder Erde zum Menschen entwickelt, ist schon extrem unwahrscheinlich. Deswegen werden wir wahrscheinlich in unserer Milchstraße auf keine andere Zivilisation treffen. Darüber hinaus sieht die Sache komplett anders aus. Wir wissen, dass es passieren kann, sonst wären wir nicht da. In einem unendlich großen Universum mit unendlich vielen Planeten, egal wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas passieren kann, nennen Sie mir irgendeine unwahrscheinliche Zahl, das mal unendlich, kommt immer eine endliche Zahl raus. Mhm. Und deswegen muss es dort draußen irgendwo andere Zivilisationen geben.
Ha!
Ja, jetzt sagen Sie, sehen Sie? Wusste ich's doch. Jetzt kommt der Wermutstropfen. Nämlich, wenn, sagen wir, in 10 Millionen Lichtjahren Entfernung, das ist so die nächste Galaxie, zu der wir nie hinfliegen werden können, weil die Abstände zu groß sind. Wenn es da diese Zivilisationen gibt, können wir jemals mit denen kommunizieren? Wenn Licht, angenommen, wir senden denen eine Botschaft. Hallo, wir sind hier, Erde, ne, toll. Gibt's euch da draußen? Und die Nachricht braucht 10 Millionen Jahre. Mhm. Und nehmen wir an, die können das wirklich empfangen. Und die antworten uns und sagen, ja, toll, super, das ist euch hier, ja, hallo und klasse. Dann kommt nach 20 Millionen Jahren eine Antwort. Mhm. Meinen Sie, hier sitzt noch einer und wartet auf eine Antwort? Die wissen ja noch nicht mal, dass wir damals eine Nachricht losgesandt haben. Vielleicht gibt's ja, wahrscheinlich gibt's die Menschheit dann gar nicht mehr. Also auf jeden Fall, wir werden nie rausfinden, ob das der Fall ist. Und deswegen können wir das alles komplett vergessen. Aber allein das Denken, das Wissen, dass in einem unendlich großen Universum das der Fall sein muss, finde ich faszinierend. Genauso faszinierend ist es zu wissen, dass wir in unserer Milchstraße die Einzigen sind.
Mhm. Außer, und jetzt kommt die Klammer, die uns wieder an den Anfang dieses Gespräches führt, zum Ende, wir überwinden Raum und Zeit.
Uiuiuiui, jetzt.
Das ist das nächste Gespräch, das wir führen, oder?
Wie macht man das? Also es gibt zwei Möglichkeiten, die immer wieder in der Science-Fiction-Literatur auftauchen. Das sind Wurmlöcher. Ne? Also hinfliegen, haben wir gerade gesagt, Millionen von Jahren können Sie vergessen. Und dann gibt's ja die Wurmlöcher, das sind so eine Art Abkürzungen durch Raum und Zeit.
Das muss man sich mal vorstellen. Haut da im Wurmloch eine Abkürzung.
Damit sind wir übrigens wieder bei Einstein. Ja. Einstein mit seiner Relativitätstheorie hat bereits schon gezeigt, dass es sowas theoretisch geben muss. Es gibt viele Fachveröffentlichungen darüber, die zeigen, ja, die kann es geben. Die Frage ist, ob sie praktisch möglich sind. Und die Antwort lautet schlicht und einfach nein. Mhm. Man kann zwar per Formeln hinschreiben, um es mal so zu firmen, aber praktisch umsetzbar ist es nicht. Also das scheidet aus. Jetzt kommt aber die Möglichkeit, die geht tatsächlich. Jetzt wird es interessant. Zeitreisen. Da wollen Sie doch raus, oder?
Ach, ich war gar nicht festgelegt. Also ich erlebe in Meditation manchmal echt ziemlich verrückte Sachen. Vielleicht Zeitreisen, warum nicht?
Zeitreisen. Also ich werde oft gefragt, Herr Walter, wird es Zeitreisen geben? Es wäre jetzt zu ausführlich, da ins Detail zu gehen. Die Antwort lautet nein, in die Vergangenheit auf keinen Fall. Es gibt da ganz einfache logische Gründe. Nehmen wir an, ich würde in die Vergangenheit reisen können. Nehmen wir mal an, zu meiner Großmutter. Und ich erschieße sie, dann wird's mich ja gar nicht geben.
wenn es mich nicht gäbe, hätte ich ja gar nicht in die Vergangenheit reisen können, um meine Großmutter zu erschießen. Aber wenn ich sie nicht erschossen hätte, würde sie ja leben. Also würde ich doch existieren. Mhm. Also existiere ich oder existiere ich nicht? Man nennt sowas eine Inkonsistenz, eine logische Inkonsistenz. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass sowas nicht geben kann. Außerdem ist es ja so, wenn es Zeitreisen in die Vergangenheit geben würde, dann würden uns doch massenweise Leute aus der Zukunft bereits heute besuchen. Mhm. Haben Sie schon mal einen aus der Zukunft hier gesehen?
Ich kann das Gegenteil nicht beweisen.
Ich habe noch keinen gesehen. Übrigens gibt es eine interessante Story, ein Science-Fiction-Roman, der beschreibt, wohin würden die Leute aus der Zukunft vor allen Dingen reisen? Natürlich zur Kreuzigung Jesu auf Golgatha. Mhm. Also jetzt müssen Sie sich vorstellen, auf Golgatha nicht nur die Leute damals, sondern die ganzen Zivilisationen der Zukunft mit ihren Zeitmaschinen sitzen da um den Golgatha und schauen zu, wie Jesus gekreuzigt wird. Ist jetzt nicht, steht nicht gerade so in der Bibel drin, um es mal so zu formulieren. Also deswegen wird das nicht sein können. Aber jetzt kommt es. Zeitreisen in die Zukunft werden möglich sein.
Oh wow.
Aber nur in die Zukunft. Das zu beschreiben ist etwas schwierig. Mhm. Hat was mit Einstein und Relativitätstheorie zu tun. Man braucht eine Rakete, die ziemlich schnell fliegen kann, Lichtgeschwindigkeit. Aber dann kann ich im Prinzip in eine weit entfernte Zukunft fliegen. Ob ich das will, ist eine andere Frage. Wissen Sie, wenn ich zum Beispiel 100 Jahre in die Zukunft fliege und dort ankomme und ich kenne keinen und ich sage mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zurückfliegen geht ja nicht mehr, ne? Wie gerade beschrieben. Es geht nur in die Zukunft. Und deswegen ist es fraglich, ob das so toll wäre. Aber ja, das wäre möglich.
Ich könnte dieses Gespräch endlos fortsetzen. Ich hätte noch so viele Fragen. Vielleicht führen wir es an anderer Stelle vor. Das würde mich total freuen.
Gerne.
Es war so schön, dass Sie da waren. Super, super spannend. Reiseziel Weltraum, das neue Buch von Professor Ulrich Walter. Ich danke Ihnen von Herzen und bleiben Sie gesund, bleiben Sie neugierig und auch so open-minded, wie Sie
Frau
sind.
Frau Kleff, das ist das Wichtigste. Als Einstein mal gefragt wurde, was ist das Besondere an Ihnen, hat er gesagt, ich bin eigentlich nicht besonders gut. Was mich auszeichnet ist, hat er gesagt, ich bin leidenschaftlich neugierig. Ja. Das hält einen jung und das ist das Wichtigste im Leben. Das sollte man im Leben nicht verlernen.
Es sind immer die letzten Worte in diesem Podcast. Bleibt neugierig.
Ah ja, das wusste ich nicht.
Ja. Ja, also bleiben Sie neugierig und gesund.
Ich werde es auf jeden Fall sein.
Tschüss.
Tschüss.
Und ich danke euch, ihr Lieben, fürs Zuhören und dass ihr diesen Podcast teilt. Das war mal eine ganz andere Folge, aber ich hoffe von Herzen, dass ihr sie mit der gleichen Spielfreude und der gleichen Neugier und Begeisterung anhören konntet, die ich empfunden habe, als ich mit Professor Walter sprechen durfte. Ich finde das Universum einfach das tollste Thema der Welt. Genießt euer Wochenende, wir hören uns nächsten Freitag wieder. Bleibt zuversichtlich, bleibt gesund und, ha, ihr habt's gehört. Neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Ein Antenne Bayern Podcast mit Kathi Kleff. Jetzt abonnieren.